Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fotzenspanglerei-Podcasts. Hallo, liebe Petra.
Hallo, Hase.
Und in dieser Folge wollen wir uns mal einem eher unangenehmen Thema widmen. Lass uns mal über Angstpatienten sprechen. Ich habe gerade vorhin in der Vorbereitung noch auf der Webseite der AOK gelesen, dass 60-80% der Patienten mindestens ein mulmiges bis ungutes Gefühl vom Zahnarztbesuch haben. Und bei 5-10% spricht man sogar von einer echten Zahnarztangst im Sinne einer krankhaften Störung.
Also soweit
das
könnte
ist enorm.
Soweit könnte ich das auf alle Fälle bauchgefühlmäßig bestätigen. Also wenn man davon ausgeht, dass ich meine 30 Patienten am Tag habe, dann kommen Minimum 20, eher 22, nicht freiwillig beziehungsweise nicht wirklich gern.
Würdest du sagen, dass die Patienten eher Angst vor möglicherweise nicht der Person, aber der Rolle Zahnarzt haben, oder bezieht sich das eher auf die befürchtete oder konkret bevorstehende Behandlung?
Du hast jetzt eine Frage gestellt und ich glaube, das ist ein ganz typisches multifaktorielles Problem. Und zwar ist es so, Zahnarzt, ja, in jedem Horrorfilm, in jedem Thriller, wo auch immer, von früher her ist Zahnarzt eigentlich immer negativ verbunden, weil Zahnarzt irgendwie gefühlt, fang doch an, wir sitzen irgendwo, wir lernen Leute kennen, sie fragen, was ich bin, Zahnarzt, und dann kommt die Story, oh mein Gott, Zahnarzt, da habe ich was erlebt. Und irgendwie ist es auch so, dass immer die negativen Geschichten, das ist wie in jeder Nachrichten-Episode, die negativen Geschichten verbreiten sich immer mehr. Also das heißt, Zahnarzt hat von jeher immer so diesen Mythos unangenehm.
Das, was du gerade erzählst, ich finde immer ganz besonders amüsant. Meistens hast du dich ja schon ein paar Minuten unterhalten, wenn so eine Frage aufkommt, was man so beruflich macht. Und Menschen, mit denen du dann möglicherweise sogar schon eine halbe Stunde, Stunde lang gesprochen hast, in dem Moment, wo du aussprichst, dass du Zahnärztin bist, kommt diese reflexartige Hand vor den Mund.
Oh mein Gott!
Wo ich mir denke, also wenn was wäre, jetzt wäre auch zu spät, weil jetzt wäre es schon gesehen worden.
Also abgesehen, glaube ich, dass das einfach eine Zahnarzt, eine pathologische Zahnarzteigenschaft ist, dass man natürlich erst auf die Zähne guckt, wenn man mit einem Menschen spricht. Also ich meine, das ist unser Beruf.
Aber ich finde die Reaktion dann immer ein bisschen amüsant. Lass uns doch noch mal kurz
zum multifaktoriellen Problem zurückkehren.
Ja, oder vielleicht können wir es ja zumindest schwerpunktmäßig eingrenzen. Ist es mehr der Zahnarzt selber, auch wenn natürlich selten der Mensch als solches gemeint ist? Oder ist es möglicherweise die Sorge vor der Behandlung?
Also ich glaube, und da spreche ich jetzt wirklich auch explizit alle Angstpatienten da draußen an. Ich glaube, in erster Linie oder ein ganz, ganz großes Problem ist die Scham. Die Scham im Erwachsenenalter vor etwas Angst zu haben, was ja eigentlich total normal ist. Also das erlebe ich wirklich wöchentlich, dass die Patienten einfach sagen, sie schämen sich so, dass sie sich nicht mehr zum Zahnarzt getraut haben. Und je länger diese Scham und dann womöglich auch eben diverse Einflussfaktoren bestehen bleiben. Natürlich ist dann der Zahnstatus nicht unbedingt 1A mit Sternchen und dann schämt man sich immer noch mehr und dann schämt man sich auch einfach den Mund aufzumachen. Ganz viel kann man vertuschen. Also wenn man jetzt, weiß ich nicht, irgendwie eine eitrige Wunde am Fuß oder so hat, dann zieht man sich eine Socke an. Aber Mund, den musst du immer öffnen. Den musst du öffnen zum Sprechen, den musst du öffnen zum Essen, den musst du öffnen zum Lachen. Und da können wir dann auch noch näher drauf eingehen, dass es ja auch soziale Aspekte gibt, wenn man wirklich sich für seine Zähne schämt und dann auch wirklich das Lachen verlernt. Können wir aber später gleich nochmal drauf eingehen.
Ja, greifen wir gerne nochmal auf. Ich erlebe es ja selber ganz oft, gerade wenn ich am Empfang bin, das Telefon übernehme und auch selber Patiententermine mal ausmache, dass einige Patienten zumindest bei der Terminvereinbarung ganz offen sagen, ich bin Angstpatient. Manchmal versuchen sie mir weiszumachen, sie seien der größte Angstpatient, den wir bislang gehabt haben.
Da haben wir aber viele von.
Ja, ich muss dann immer ein bisschen aufpassen, dass ich die Gratwanderung hinbekomme, mit einer gewissen Lockerheit dem zu begegnen, um schon mal die Sorge zu nehmen, dass wir durchaus damit umgehen können, ohne diese ausgedrückte Sorge des Patienten irgendwie abzutun oder ins Lächerliche zu ziehen, weil das darf ja auf gar keinen Fall sein.
Und ganz wichtig, sobald der Patient äußert, dass er Angst hat, und da gehen wir jetzt gleich auf die verschiedenen Ängste ein, musst du es ernst nehmen. Du
immer.
Darfst es nie, nie ins Lächerliche ziehen. Und von daher ist es ganz wichtig, wenn Patienten bei uns anrufen, wie du schon gesagt hast, und sie sagen, dass sie Angst haben, dann können wir bei uns in der Praxis zum Beispiel auch einen sogenannten, ich sage dazu immer, Ratschtermin vereinbaren, dass ich überhaupt erstmal rausfinde, welche Angst sie haben oder woher diese Angst rührt. Weil da kommen wir jetzt zu dem, was du mich gefragt hast. Also ganz oft ist es Scham. Also ich würde Scham schon auf Platz 1 setzen. Dann ist es natürlich ein erlebtes Erlebnis. Das ist ja wieder ein super Deutsch von mir, gell? Es ist eine Situation in der Vergangenheit, die halt einfach einen psychischen Knacks gegeben hat. Also ganz typisch sind die Weisheitszähne. Ganz oft sind Weisheitszähne einfach ein etwas schmerzhafterer Eingriff und dann sagen die Patienten, oh, das hat so wehgetan und dann bin ich nicht mehr gegangen. Es gibt Angst vorm flachgelegt werden. Ja, das heißt.
Also wenn der Zahnarztstuhl nach hinten gefahren wird. Das nur, dass wir hier im richtigen Kontext bleiben.
Also es ist die Angst vorm Ausgeliefertsein. Du bist als Patient in einer ganz, ganz, ganz unguten Situation. Du liegst nach hinten. Jetzt darf ich flachlegen nicht mehr sagen, oder was? Also du fährst den Patienten nach hinten und dann kommen meistens zwei wildfremde Menschen ganz nah an dich ran, beugen sich über dich rüber. Es gibt sogar Studien, die habe ich jetzt aber leider nicht komplett parat, dass es teilweise sogar ein ähnliches Gefühl wie eine Vergewaltigung ist, weil du nicht weißt, was mit dir passiert, weil du in einer Situation hängst, in der du ausgeliefert bist und weil ganz viele Leute eben Panik haben, da aus dieser Situation nicht mehr rauszukommen. Ganz oft sind es Erlebnisse, wie der Zahnarzt hat gesagt, das geht schon noch, der Patient hat Angst, der Zahnarzt hat einfach weitergemacht. Das war früher gang und gäbe, dass man teilweise auch gar keine Spritze gegeben hat. Und wenn mir an meinem eigenen Körper was wehtut, ich sage, bitte hör auf, und der Arzt nicht aufhört, dann ist das definitiv eine psychische Belastung.
Also insbesondere, wenn man ja eigentlich in Erwägung zieht, dass du zu dem Zahnarzt gegangen bist, weil du ja Schmerzen hattest und die loswerden wolltest. In den seltensten Fällen stehen die Patienten darauf, dass die Schmerzen fortgesetzt werden.
Genau, dann gibt es Angst vor keine Luft mehr bekommen, weil Speichel oder Wasser nach hinten läuft, dass nicht ordentlich abgesaugt wird. Es gibt Platzangst, es gibt Angst vor Nähe. Also es gibt ganz viele Art und Weisen, vor was Menschen Angst haben können. Und mir ist es ganz wichtig, in unserer Praxis wird nach der konkreten Angst gefragt oder nach dem konkreten Zustand, warum denn der Patient unangenehme Erfahrungen hat oder warum er nicht gern zum Zahnarzt geht. Bei mir ist es zum Beispiel, ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Ich hatte früher richtige Panik vorm Zahnarzt. Also ich sage heute noch spaßeshalber zu meinen weiblichen Patienten immer, gehen Sie lieber zum Gynäkologen oder zum Zahnarzt. Ich selber gehe lieber zum Frauenarzt als zum Zahnarzt.
Der Zahnarzt hat immer noch die unrühmliche Steigerung gegenüber dem Frauenarzt. Er benutzt scharfe, rotierende Instrumente.
Ja, und ich glaube, alles, was am Kopf ist, ich selber glaube, alles, was am Kopf ist und was man auch mitbekommt, was über die Knochenleitung und die Schallwahrleitung weitergegeben wird. Wir haben Turbinen, die sind ganz hochfrequent. Wir haben ganz viel Wasser. Also wir haben eigentlich ganz viele Sachen, die per se einfach total unangenehm sind. Und da muss nur einmal irgendwas passieren und schon hast du das in deinem Gedächtnis verankert.
Absolut. Wo würdest du sagen, ziehst du die Grenze, dass du sagst, wow, hier bin ich jetzt mit einer Angstsituation vor dem Patienten tatsächlich überfordert? Ist dir sowas in den letzten Jahren untergekommen? Weil die Frage von Angstpatienten kommt ja auch immer mal. Bietet ihr eine Sedierung oder Behandlung in Narkose an, einfach um diesem Angstgefühl zu entgehen? Und wenn ich das so von der Seitenlinie beobachte, ich bin ja selten im Behandlungszimmer dabei, aber mein Eindruck ist, du beziehungsweise auch die Kollegen, ihr kriegt das durch eine gute Gesprächsführung in aller Regel ganz hervorragend hin.
Also im Großen und Ganzen habe ich jetzt während deiner Fragestellung gerade ganz überlegt, ich habe eine einzige Patientin nicht in den Griff bekommen, die war aber allerdings auch absolute Spritzenphobikerin. Und wenn man auf dem Röntgenbild dann schon sieht, dass die Karies einfach so tief ist, dass der Nerv betroffen ist, das heißt, dann kann man die Behandlung nicht ohne Spritze machen. Und die habe ich tatsächlich nicht hinbekommen. Die habe ich dann in die Uniklinik verwiesen. Kinder sind teilweise auch ein bisschen schwierig einzufangen, wenn sie schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Vor allen Dingen ist dann auch ganz oft die mentale Vorbereitung der Eltern, ehrlich gesagt, das Problem. Weil wenn die Eltern sagen, stell dich nicht so an oder es tut doch nicht weh, und ich den Eltern dann sage, bitte lügen Sie Ihr Kind nicht an, natürlich wird das Kind irgendwas spüren, und dann bist du ehrlich gesagt einfach der Gelackmeier, der du hast da gar keine Chance. Die überweisen wir dann auch speziell in der Kinderzahnarztpraxis eben mit Lachgassedierung oder womöglich unter ITN, also Vollnarkose. Aber im Regelfall haben wir wirklich, ich gehe jetzt echt nochmal meine letzten fast 10 Jahre Patientenbehandlung durch, haben wir alle Patienten mit einer ordentlichen Aufklärung, mit einer schönen Gesprächsführung, mit einer ehrlichen Kommunikation, mit ganz viel Schaumodellen, mit Malen und mit wirklich individuell auf den Patienten eingehen, haben wir die alle gut behandeln können, erfolgreich vor allen Dingen. Und ganz viele, das freut mich halt immer so unfassbar als Behandler, wir haben wirklich Angstpatienten, die sind inzwischen Groupies geworden, weil sie sich einfach so unfassbar freuen. Also mir fällt da einer ein, ich sag nur, ich habe absolute panische Zahnarztangst. Es war dann auch noch so einer, der grundsätzlich nie Zeit hatte und es war immer irgendwas Wichtiges. Ich glaube, ich habe 2,5 Jahre mit dem Gesprächstherapie gemacht. Und dann haben wir aber, ich weiß, 7 Implantate und ich glaube 14 Kronen komplett durchgezogen. Und jetzt kommt er 2-mal im Jahr zur Zahnreinigung und freut sich drauf.
Ich glaube, ich weiß sogar, wen du meinst.
Liebe Grüße an der Stelle an diesen Patienten.
Ja, das klingt für den, der als Angstpatient möglicherweise zuhört, ja fast zu schön, um wahr zu sein, wenn er bislang noch nicht an dem Punkt ist, dass er sich hat überwinden könnten. Was wäre denn dein Rat an einen Angstpatienten, wie er sich selber möglicherweise darauf vorbereiten kann, wenn es an den konkreten Termin gibt? Ich sage zum Beispiel immer, wenn die Patienten erstmal anrufen, den Termin vereinbaren, sage ich, das Schlimmste ist erledigt, sie haben sich gemeldet, sie haben diese Hürde überwunden, ab hier wird es einfacher. Und genau das, was du gesagt hast, ich gebe auch eben im Gespräch dort am Telefon immer gleich die Information mit. Beim ersten Termin wird tatsächlich nur gesprochen, kennenlernen, dass sie ein Gefühl dafür bekommen, wo sind sie denn hier? Da wird noch überhaupt gar nichts gemacht und alles Weitere wird dann überhaupt erstmal besprochen, um diese Vertrauensbasis herzustellen. Aber denken wir mal an den Patient, der noch mit sich hadert und mit allen Problemen, du hast die Scham angesprochen, da noch konfrontiert ist. Was würdest du dem raten?
Ich bin ja ein sehr logischer Kopf, auch wenn man es nicht vermutet. Das allererste, was ich allen Angstpatienten da draußen rate, wenn sie noch keine Zusatzversicherung haben, eine Zusatzversicherung abzuschließen. Ganz oft ist es nämlich auch noch die Angst, oh mein Gott, es kostet was. Ja, also es ist der Faktor auch noch, wir haben irgendwie nichts Positives, es ist jetzt schon mal aufgefallen, wir haben wirklich nichts Positives. Die Leute kommen zu uns, die Leute, oft ist es eben unangenehm, dann kostet es auch noch was. Bis dato hatten sie vielleicht gar kein Problem und dann ist auf dem Röntgenbild, stellen wir ein Problem fest. Also wir müssen echt stark an unserem Image arbeiten. Aber es ist tatsächlich so.
Ja, das
so.
Zahnärzte-Image ist deutlich verbesserungsfähig, da gebe ich dir recht.
Es ist tatsächlich so. Patienten, die sich mit dem Gedanken tragen, ich würde jetzt durchaus gerne mal wieder eine Kontrolle machen, denen rate ich tatsächlich, schaut einfach, wie ihr versichert seid, weil die gesetzlichen Krankenkassen gerade auch aufwendigere zeitintensivere Behandlungen einfach nicht so übernehmen. Und ein Angstpatient braucht einfach Zeit. Und wir geben ihm Zeit, der bekommt von uns alle Zeit der Welt. Aber es kostet. Ja, also das ist leider ein knallharter Fakt. So ist es. Ich würde eine Zusatzversicherung abschließen. Und dann würde ich, wie du schon gesagt hast, der schlimmste Schritt ist tatsächlich, einen Termin zu vereinbaren. Und ich kann euch einfach nur den Rat geben, guckt euch die Homepage an. Dafür haben wir die schöne Homepage. Dafür haben ganz viele Kollegen eine ganz tolle Homepage. Guckt euch den Social-Media-Kanal an. Macht euch vertraut mit uns. Macht euch vertraut mit der Praxis. Ganz oft ist es auch so, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ich finde es ganz unangenehm, in eine Praxis zu gehen, die keine Glastür hat, beziehungsweise die einfach eine verschlossene Tür hat und du nicht weißt, wie das Gebiet dahinter aussieht, in das man geht. Und das hat ja auch was mit Evolution zu tun. Du betrittst ein fremdes Terrain und fühlst dich erstmal nicht sicher. Und deswegen versuchen wir in der Praxis alles zu machen, dass sich der Patient von Anfang an sicher fühlt. Informiert euch über die Praxis. Sagt bei der Anmeldung, dass ihr nicht so wahnsinnig gern zum Zahnarzt geht und dass ihr auch gern einfach nur mal sprechen wollt. Das kann man machen. Man kann beim ersten Termin zum Beispiel auch einfach nur ein Röntgenbild machen, ohne in den Mund zu gucken. Kann man auch machen und dann über das Röntgenbild schon mal eine Diagnose stellen. Einfach nur, um Vertrauensverhältnis aufzubauen. Beziehungsebene, Alex, das sage ich dir ja nichts Neues.
Nein, das ist wie immer. Ich würde gerne noch einen kurzen Einschub machen, weil ich ihn an der Stelle für sehr wichtig halte. Du hast die Zusatzversicherung angesprochen und wir haben auf unserer großen Liste, welche Folgen wir für den Praxis-Podcast noch abdrehen wollen, auch das Stichwort der Zusatzversicherung als eigene Folge geplant. Mir erscheint es trotzdem wichtig, einen Aspekt vorneweg mitzugeben. Insbesondere für all die Patienten, die jetzt noch nicht mit einer Zusatzversicherung ausgestattet sind. Hab bitte ganz dringend im Kopf, dass ein ganz entscheidender Faktor darüber entscheidet, ob die Versicherung gleich greift oder selbst wenn ihr nachträglich eine abschließt, dann erstmal auf den Kosten sitzen bleibt. Und das ist folgender Umstand. Ist ein Behandlungsbedarf einmal festgestellt und dokumentiert? Und das ist ja üblicherweise nach einer Kontrolle, erst recht, wenn ein Röntgenbild gemacht wurde. Spätestens dann ist ein Behandlungsbedarf aktenkundig, weil auch dieses Röntgenbild in der Regel ja über die Krankenkasse oder bei den Privatpatienten, es wird ja abgerechnet. Das heißt, zu diesem Datum ist vollkommen klar und dokumentiert, es ist ein Röntgenbild angefertigt und über dieses Bild wäre nachvollziehbar, dass ein Behandlungsbedarf erkennbar ist. Schließt ihr eure Zusatzversicherung nach diesem Termin ab, wo ein Behandlungsbedarf festgestellt ist, schließt die Versicherung den Behandlungsbedarf, der dann schon bekannt war, in der Erstattung aus. Im schlimmsten Fall kann es sogar passieren, dass die Versicherung dann, wenn ihr die erste Rechnung einreicht, sogar kündigt, weil dieser Behandlungsbedarf möglicherweise beim Vertragsabschluss nicht mit angegeben wurde. Also der Faktor, erst die Zusatzversicherung, dann den Behandlungsbedarf feststellen lassen, das ist eine ganz wesentliche Reihenfolge, um die Erstattungsfähigkeit dann dieser Behandlung zu erhalten. Und alle Gedanken mit, können wir das nicht auf einen späteren Termin schreiben oder können wir den Kommentar nochmal rausnehmen etc. pp. Das ist nicht nur ganz dünnes Eis, das ist für den Zahnarzt hochgradiger Sprengstoff, weil am Ende sprechen wir hier über Versicherungsbetrug und das wäre eine Straftat. Und ich glaube, keiner der behandelnden Zahnärzte spielt gerne mit seiner Approbation, um ein paar hundert Euro Erstattung für den Patienten zu ermöglichen. Das ist zu riskant. Also bitte das ganz ernst nehmen, dieses Thema Zusatzversicherung. Wer noch keine hat, möge sich kümmern. Wir werden dann noch mal eine eigene Folge dazu machen. Und wer nicht weiß, an wen er sich wenden soll, sei an der Stelle noch mal gesagt, das kann ich auch in den Shownotes verlinken, die Weizmann-Tabelle ist ein ganz hervorragendes Instrument, das jährlich aktualisiert wird, wo man sich einen Überblick über die besten Zusatzversicherungen verschaffen kann. Und dort könnt ihr dann aussuchen und euch gerne von 2, 3 Versicherungen alternative Angebote machen lassen. So, Einschub Ende. Lass uns mal wieder zurück zu den Angstpatienten gehen. Du hast gesagt, also A, die Zusatzversicherung vor der Behandlung, das haben wir gerade noch mal ausgeführt, und dann auf jeden Fall den Termin vereinbaren.
Und klipp und klar dazu sagen, man kommt nicht gern, und dann auch wirklich sagen, man hätte gern ein Beratungsgespräch. Jeder Kollege, der so einen Termin nicht vergibt, ist nicht euer richtiger Kollege. Das sage ich jetzt auch einfach knallhart. Ich weiß es selber, wie ich vorher schon angesprochen habe. Ich war jahrelang selber nicht beim Zahnarzt. Ich glaube, in meiner Karriere kann ich darauf zurückblicken, dass ich 10 Jahre nicht beim Zahnarzt war, weil mir mit 14 eine Wurzelkanalbehandlung gemacht worden ist. Ich habe am 4-5 eine Wurzelkanalbehandlung und jetzt ratet mal, ohne Betäubung. Ja? Und es tat weh. Also der Zahnarzt fiel einfach in den Nerv. Ich war ein 14-jähriges Mädchen, hatte natürlich irgendwelche hormonellen Schwankungen. Er hat gesagt, ich soll mich nicht so anstellen. Er hat weitergebohrt. Ich habe dem Zahnarzt auf die Finger gebissen. Er hat gesagt, ich hoffe, wir sehen uns nie mehr wieder. Und das war dann auch so. Und dann war ich tatsächlich 10 Jahre nicht. Ja. Und bei mir hat es dann erst angefangen, als in der Familie ein Zahnarzt war und der hat mich dann mehr oder weniger resozialisiert. Wir haben dann natürlich mit Reinigung, mit Zahnfleischbehandlungen angefangen und dann haben wir auch diverse Füllungen gemacht. Wir haben die Wurzelkanalbehandlung fertig gemacht. Ich habe noch alle 32 Zähne, aber ich bin jetzt zum Beispiel kein typischer Zahnarzt, der einfach ein einwandfreies, kariesfreies Gebiss hat, weil ich bin in den 80ern groß geworden. Zahnseide oder Prophylaxe war jetzt nicht unbedingt so der Hit. Man ist zum Zahnarzt gegangen, wenn es wehgetan hat. Das ist übrigens auch noch so ein ganz großer Faktor. Die regelmäßige Kontrolle. Ganz oft lässt man die einfach schludern. Also 2-mal im Jahr wäre schön, wenn man einfach kommt, weil eigentlich kann man wirklich sagen, wer 2-mal im Jahr regelmäßig zum Zahnarzt kommt, sich regelmäßig röntgen lässt, der wird keine großartige Baustelle haben, außer er kriegt irgendeinen Mastkrug im Bierzelt an den Frontzahn oder einen Hundeschädel oder so. Ich meine, das ist nie auszuschließen. Aber ganz oft gibt es ja Lebenssituationen, in denen man solche Arztgänge irgendwann einstellt oder die nach hinten rutschen und dann wieder anzufangen. Ich meine, ein Mensch ist ein Gewohnheitstier, das wissen wir auch. Und eine neue Routine mit einzubauen, ist einfach wahnsinnig schwer. Und ein Zahnarzt, ganz ehrlich, wenn man den schieben kann, schiebt man den auch gerne. Und wenn das halt dann so 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahre ist, dann baut man ja innerlich eine Angst auf.
Zumindest, selbst wenn sich keine Angst entwickelt, aber es stellt sich möglicherweise der Gedanke ein, Mensch, jetzt war ich 4 Jahre nicht, mir tut immer noch nichts weh, vielleicht geht's weitere 4 Jahre gut. Das ist so ein bisschen die Augen zumachen. Da muss ich ja noch gar nicht zwingend eine Angst entwickeln.
Und ganz oft ist es ja so, gerade Karies, gut, die tut irgendwann weh. Irgendwann ist es extrem kälteempfindlich, irgendwann pocht es, irgendwann ist es wärmeempfindlich, oft bröckelt dann auch ein kleines Stückchen vom Zahn ab. Aber unser Zahnhalteapparat, der kann ja ganz, ganz lange vertuschen, dass er eigentlich krank ist oder dass er entzündet ist. Und Bluten, in jeder Zahnpasta-Werbung heißt es immer, Bluten ist ein Entzündungszeichen oder ein erstes Anzeichen. Aber wie viele Patienten nehmen denn gar keine Zahnseide und merken gar nicht, dass die bluten? Und irgendwann ist es so, dass die Zähne dann locker werden. Und dann haben wir wieder die Scham. Also ich bin mir ziemlich sicher, die Scham ist ein ganz, ganz großer Faktor. Ich habe mich ja selber brutal geschämt, dass ich mit 24 so eine Angst hatte.
Das mit Sicherheit. Jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken, der ist mir kurz aus meinem Kopf entschwunden.
Kann das sein, Hase?
Ja, ich habe dir so gespannt zugehört. Der kommt aber mit Sicherheit gleich wieder zurück. Lass uns vielleicht noch mal.
Ich hätte noch einen Gedanken tatsächlich.
Oh, bitte.
Ein Angstpatient. Der Patient muss Vertrauen in den Arzt haben. Und deswegen ist es auch absolut legitim, wenn man sich einen Termin macht und sagt, ich würde den Arzt gerne kennenlernen. Bei uns in der Praxis ist es so, der neue Patient ruft an und wir versuchen aus dem Gesprächsfaden schon herauszuhören, zu welchem Charakterarzt der am besten geht. Und seid bitte so ehrlich und sagt, wenn der Arzt nicht unbedingt der Typ ist, dem ihr euch öffnen wollt oder dem ihr vertrauen wollt. Der Patient braucht absolutes Vertrauen in den Arzt. Umgekehrt ist es auch so, der Arzt braucht absolutes Vertrauen in den Patienten. Also das ist wirklich eine ganz tiefe Beziehungsebene. Und ich glaube, gerade bei Angstpatienten ist es so, dass wenn man schon weiß, zu wem man kommt, also ich würde zum Beispiel auch ungern immer diese ganze Arztwechselei haben, jedes Mal ein anderes Gesicht und womöglich weiß ich gar nicht, wo ich hinkomme. Deswegen ist es so wichtig, seinen Stammbehandler und auch sein Stammteam zu haben. Aber da, guter Tipp an die Angstpatienten, schaut euch die verschiedenen Ärzte an und sucht wirklich euren Arzt, dem ihr vertraut.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nachdem die Angst etwas sehr Individuelles und zutiefst Persönliches ist, muss auch die Beziehung zu dem Zahnarzt, mit dem man das überwinden möchte, muss auf der persönlichen Ebene auf jeden Fall funktionieren. Und ich möchte mal unterstellen, dass die allermeisten Kollegen über den fachlichen Zweifel erhaben sind und man die persönliche Sympathie in der Auswahl seines behandelnden Zahnarztes erstmal an die erste Stelle setzen kann.
Ich habe zum Beispiel so ein Spleen, dass ich unglaublich gern zu weiblichen Ärzten gehe. Also ich habe mir auch früher schon immer alle Ärzte einfach danach ausgesucht, ob sie Frauen sind. Ganz komisch, weiß ich nicht warum. Aber bis jetzt, also ich habe auch eigentlich komplett nur weibliche Ärzte, bis auf meinen Hausarzt, das ist ein männlicher Arzt. Aber das ist zum Beispiel so ein Spleen von mir. Und da müsst ihr euch auch nicht schämen, sondern sucht euch wirklich den Menschen aus. Und dann sucht ihr euch das Fachgebiet aus. Und die Kollegen haben auch die meisten Kollegen haben ein riesen Netzwerk. Das heißt, wenn es dann ein spezielles Problem gibt, wird dann ja auch ins Netzwerk verwiesen. Aber ich glaube, Thema Angstpatient ist auch wieder eine ganz große Basis Kommunikation.
Jetzt sind wir bislang von den Patienten ausgegangen, die mehr oder weniger freiwillig mit der Sprache rausrücken und zugeben, dass sie Angstpatienten sind. Ich habe es eingangs gesagt, die Zahl von der AOK, die hat mich ehrlich gesagt ein bisschen erschreckt, dass 60-80% mindestens ein mulmiges Gefühl, ein Unbehagen, ein Herzklopfen vor der Behandlung haben, auch ohne, dass es gleich eine pathologische Angststörung sein muss. Aber jetzt ist Zahnarzt nicht zwingend so ein Hobby von den meisten. Und jetzt ist so eine Angst zuzugeben ja auch eine persönliche Geschichte, eine Hürde, die man überwinden muss. Wie gehst du mit denen um, die zwar ihre Termine machen und auch tatsächlich da sind, die aber irgendwie so ein bisschen verhaltensauffällig sind, wenn ich das so formulieren darf?
Meinst du zum Beispiel im Wartezimmer schon ein Hemd durchschwitzen, unfassbar arrogant sind, teilweise unglaublich unfreundlich, wortkarg? Also, es gibt ganz viele verschiedene Arten, wie sich Unwohlsein äußert, würde ich mal sagen. Und wir arbeiten tagtäglich mit sehr, sehr, sehr vielen Menschen zusammen. Und ich würde sagen, wir in der Praxis sind extrem empathisch. Unser Empfang scannt die Patienten in der Hinsicht einfach schon mal. Und ich kriege dann auch schon einen kleinen Tipp von wegen, ich glaube, der kommt nicht so gern oder der hat vor der Tür gewartet oder der hat lange gebraucht, um zu klingeln. Lauter solche kleinen Tipps. Und ich schaue dem Patienten dann meistens echt tief in die Augen und frage einfach, sind Sie freiwillig da? Kommen Sie gern zu uns. Und du hast es eigentlich mit 2, 3, maximal 4 Sätzen raus. Zu dem Patienten, wo ich vorher gesagt habe, auch Geschäftsmann, und da sind wir wieder, es trifft jeden. Also du kannst bei Angstpatienten, kannst du nicht irgendwie eine Schublade öffnen und dann hast du deine Angstpatienten, sondern das ist wirklich, wenn ich so darüber nachdenke, komplett querbeet. Es sind wirklich Männer, gestandene Männer, Mitte 50, Manager, sonst was. Wie gesagt, der eine hat bei uns wirklich im Wartezimmer schon das Hemd durchgeschwitzt, weil er seine Angst nicht zugeben wollte. Und dann habe ich ihn einfach ganz offen drauf angesprochen, ob es hier drin so heiß ist oder ob er mir irgendwas sagen will. Und wir versuchen halt auch einfach einen lockeren Gesprächsfaden zu finden, dass die Patienten auch auftauen. Es gibt voll tätowierte Bodyguards, Türsteher, wo du denkst, die könnte nichts umhauen. Die sehen eine Spritze und fallen um, weil sie dann eine Spritzenangst haben. Sowas erfrage ich ehrlich gesagt in der Erstanamnese einfach, um mir ganz, ganz viel Sicherheit selber auch zu geben. Weil wenn wir wissen, was das Übel ist, dann können wir da eigentlich fast auf alles drauf eingehen. Wir versuchen zum Beispiel die Wartezeit so kurz wie möglich zu halten, weil in der Wartezeit, da redest du dir ja den größten Schwachsinn auf Gottes Erden ein. Also wir wissen das ja selber, ne?
Ja, wenn man Zeit hat, kann das Gehirn schon mal durchdrehen. Ich finde es dann immer etwas auffällig, wenn du die Patienten tatsächlich im Wartezimmer für einen Moment noch beobachten kannst und du siehst, dass da jemand nervös auf seinem Stuhl hin und her rutscht oder einfach sehr fahrig auch wird.
Viele quatschen wie ein Wasserfall.
Dann gibt es natürlich sofort auch den Hinweis ins Zimmer, dass man da möglicherweise mal einen Blick drauf werfen darf. Jetzt haben wir gerade schon festgehalten, dass es weder eine Sache mit Geschlecht, mit beruflicher Tätigkeit, mit Bildung, mit sozialem Status zu tun hat. Also wer eine Angst hat vorm Zahnarzt oder vor der Behandlung, da spielen alle diese Faktoren gar keine Rolle. Aber würdest du sagen, es gibt so eine Tendenz, wo sich zwischen zum Beispiel Männer und Frauen einfach unterschiedlich zeigt?
Also mir fehlt da jetzt die komplette wissenschaftliche Studienlage. Ich würde es jetzt auch nicht sagen. Ich weiß,
die dann gibt.
Ich weiß, dass Männer einfach generell sensibler sind. Also Männer haben auf dem Zahnarztstuhl wesentlich mehr Gefühle.
An alle Frauen, die uns zuhören, geht vielleicht mit euren Männern einfach mal zum Zahnarzt, wenn ihr ihn gefühlvoll erleben wollt. Nein, Spaß. Wir haben gesagt, wir ziehen das nicht ins Lächerliche. Aber möglicherweise rührt das ja auch daher, dass man sich als Mann generell etwas schwerer tut, so eine Schwäche offen einzugestehen. Insbesondere, wie du es eingangs gesagt hast, wenn man dann noch in so einer ausgelieferten Situation unterwegs ist.
Aber ich finde es ehrlich gesagt ein Zeichen von Stärke, wenn man Schwäche zugibt. Hase.
Den Punkt muss man aber erstmal kommen.
Nein, aber würde ich jetzt definitiv so nicht sagen können. Nee.
Du hast zu Anfang gesagt, und wir haben gesagt, wir kommen da nochmal drauf zurück, das Thema soziale Auswirkungen der Zahnarztangst. Also wenn ein Mensch echt Angst vorm Zahnarzt hat und deswegen eine ganze Weile nicht beim Zahnarzt war, Behandlungsbedarf möglicherweise auch schon ganz lange ignoriert hat und lieber Schmerzen erträgt, als sich der Angst zu stellen, das macht ja dann auch durchaus im ersten Schritt sichtbar und möglicherweise sogar auch riechbar was mit deiner Mundgesundheit. Also die Frage nach der sozialen Auswirkung, nach wie bewege ich mich in der Gesellschaft mehr oder weniger frei oder vielleicht auch gar nicht mehr so frei. Was ist denn da deine Erfahrung?
Ich möchte mal ganz kurz einen Einwurf zum Mundgeruch geben. Das ist zum Beispiel auch so, ganz viele Patienten kommen zu uns und sagen und halten sich die Hand vor den Mund und so weiter, sie hätten so einen Mundgeruch. Für uns ist das absolut tägliches Brot. Das ist wie für einen Bäcker Brezen machen. Mundgeruch gehört dazu. Also das darüber sprechen wir auch, und da gibt es auch ganz viele Faktoren. Also das heißt, wenn ihr das Gefühl von Mundgeruch habt, macht einen Termin, aber schämt euch dafür nicht, sondern wir sind da, um zu helfen. Und bezüglich dem sozialen Faktor, soweit ich weiß, habe ich da so ein Kapitel in meiner Doktorarbeit geschrieben. Haha, da war was, ne? Es ist in der Tat so, wenn Patienten kommen, ich gucke mir ja nicht nur die Zähne an, ich gucke mir den ganzen Patienten an. Also ich mache immer irgendwie so ein gefühltes Ganzkörperscreening, weil du am Patienten selber schon eine ganz große Anamnese machen kannst. Und dann kommt ein Patient und hat ein total hübsches Gesicht, hat ein symmetrisches Gesicht und lächelt zum Beispiel ganz unsymmetrisch, weil er zum Beispiel irgendwie eine Lücke sichtbar in der Front hat und sich angewohnt hat, wirklich die Lippe so nach unten zu haben, dass man die Lücke nicht sieht. Also kommt ganz oft vor, Patienten, die sich ihrer Zähne schämen, dass sie sich wirklich eine komplett krude, komische Lächelhaltung angewöhnt haben, dass die Mundpartie komplett verkrampft ist. Dann ist das für mich zum Beispiel schon ein ganz, ganz großes Zeichen. Oder generell gar nicht mehr zu lächeln. Und wir wissen ja, wenn wir einen Menschen sehen, Augen und Zähne, Augen und Lächeln. Und wenn Menschen nicht lächeln, sind sie sofort unsympathisch. Es gibt dazu auch Studien bezüglich Bewerbungsgesprächen. Wenn Menschen bei Bewerbungsgesprächen nicht lächeln, haben sie eine wesentlich schlechtere Einstellungsquote. Jetzt ist es so, dass es bis hin zur Vereinsamung geht und wirklich, dass man absolut sozial komplett abgekoppelt wird, nur weil man nicht mehr lacht, weil man nicht mehr spricht, weil man nicht mehr essen geht, weil es weh tut. Das alles können Zähne verursachen und das finde ich ehrlich gesagt ganz dramatisch. Von daher müssen wir Zahnärzte wirklich gucken, dass wir genau diese Patienten auch in die Praxis bekommen, weil das Leben ist doch viel zu schön, um nicht mehr zu lächeln.
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und der zweite, den ich da ergänzen möchte, der Preis ist zu hoch, um sich seiner Angst nicht zu stellen. Also wenn das der Preis sein kann und da muss es gar nicht in die volle soziale Vereinsamung gehen, aber ganz viele Patienten, das beobachte ich ja auch immer wieder, die dann als Angstpatient kommen, auch mit einer großen Lücke in ihrer Zahnarzthistorie, die sind ja sogar in Partnerschaften. Und ehrlicherweise, ich stelle mir manchmal die Frage, wie gestaltet ihr euer Beziehungs- und Intimleben, wenn dort so eine Scham und möglicherweise auch ein körperlicher Rückzug passiert? Also das sind alles Faktoren, die empfinde ich als sehr lebenseinschränkend, als absolute Minderung der Lebensqualität, die es echt nicht wert sind, so sehr ich Verständnis dafür habe, dass man sich nicht unbedingt freiwillig seiner Angst stellt, aber das ist es nicht wert.
Kannst du dich an den einen Patienten von uns erinnern, der so unhöflich und wirklich teilweise ausfallend war, bis wir rausgefunden haben, dass seine Frau seit wie vielen Jahren? 20 Jahren nicht weiß, dass er im Oberkiefer eine Totalprothese hat.
Oh ja, ja, ich erinnere mich. Das Gespräch war sehr interessant. Das hat mich einige Beherrschung meiner Gesichtszüge gekostet, als ich das mehr oder weniger im Nebensatz im Zimmer erfahren habe.
Also wir haben wirklich alles möglich gemacht. Die Prothese war halt gebrochen und die Prothese hätte einen Tag ins Labor gemusst und der hat sich in der Praxis aufgeführt, dass es überhaupt nicht möglich ist, die Prothese bis am nächsten Tag ins Labor zu geben. Es war vor Weihnachten, es war eh schon irgendwie ein Wunderwerk, dass wir es irgendwie hinbekommen haben. Und dann wurden wir so dermaßen angeschnauzt, bis wir endlich kapiert haben, warum.
Bis er mit der Sprache
rausgerückt
hat.
Und dann war uns die Sache natürlich absolut sonnenklar, aber mit solchen Situationen musst du halt dann auch erstmal umgehen können und es ist so vielfältig und das ist das, was ich vorher versucht habe zu erklären. Jeder Patient ist ein Individuum und jeder Patient hat einfach eine andere Art, damit umzugehen. Er hat andere Erfahrungen und wir müssen einfach versuchen, die für jeden Patienten relativ zügig und kompetent rauszufinden. Und deswegen hilft es uns halt so wahnsinnig, wenn der Patient mit der Sprache rausrückt. Gute Idee zum Beispiel, wir sind ja immer zu zweit im Zimmer. Also ich bin immer mit einer Kollegin im Zimmer. Wenn dem Patienten das unangenehm ist, dann kann er auch ganz offen sagen, bitte können wir erst unter vier Augen sprechen. Also wir in der Praxis versuchen wirklich komplette Offenheit an den Tag zu legen. Und ich glaube, das ist auch unser Erfolgsrezept.
Absolut. Ich würde gerne zum Ende des Podcasts hin nochmal ein für mich ganz wichtiges Thema aufgreifen, das wir bislang in dem Kontext noch gar nicht beleuchtet haben. Wir haben bislang immer davon gesprochen, der Angstpatient, der länger nicht da war, Behandlungsbedarf etc. Aber es geht ja dann nicht nur darum, dass vielleicht mal die ein oder andere Kariesstelle zu behandeln ist oder dass vielleicht eine Krone gebraucht wird, weil ein Zahn schon länger abgebrochen ist, sondern die Mundgesundheit, die dann oftmals ja nicht ganz in Ordnung ist, die hat ja Auswirkungen auf den gesamten Organismus. Das heißt, ein Patient, der aufgrund von Zahnarztangst ganz lange nicht in der Praxis war, um seine Kontrollen, seine Prophylaxe oder auch mal eine andere Behandlung durchführen zu lassen, der geht ja in der Regel unbewusst, aber doch auch ein erhebliches gesundheitliches Risiko für seinen gesamten restlichen Körper ein.
Ja. Also wir können nicht mehr wie einfach nur aufklären, dass das Wichtigste, was wir haben, die Gesundheit ist, die absolute körperliche Gesundheit. Und wir haben ein so widerliches Bakterienmilieu im Mund. Also wir Menschen sind, wenn man es wirklich hart sagen will, im Mund einfach nur ekelhaft. Und mich wundert es ehrlich gesagt auch, dass Zahnärzte noch küssen, wenn man weiß, was da alles rumschwirrt und eiert. Und diese Bakterien werden zum Beispiel auch bei sämtlichen Endoprothesen, also sei es neues Hüftgelenk, neues Kniegelenk, neues Schultergelenk, du hast ja dann in gewisser Weise eine Vernarbung der Wunde. Die Bakterien im Mund, diese pathogenen Keime, die gehen direkt in die Blutbahn und diese Keime werden dann auch an diesen Prothesen zum Beispiel nachgewiesen, gar nicht selten, und diese Prothesen machen dann nicht das, was sie sollen, wachsen nicht ein. Das heißt, die Mundflora, die geht ehrlich gesagt direkt aufs Herz-Kreislauf-System, aufs komplette Immunsystem. Und ich sage immer, wir haben einen brutalen Komposthaufen im Mund und den hat jeder im Mund, den hat auch jeder Zahnarzt im Mund. Nur jeder Zahnarzt lässt sich den halt einfach regelmäßig sauber machen, hoffentlich. Aber diese pathogenen Keime sind teilweise wirklich tödlich.
Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das auch zum Ende nochmal herausstellen, um auch nochmal so einen Motivationsschub für alle die zu geben, die sagen, ich habe eine Angst, aber irgendwie hänge ich an meinem Leben und auch an einer guten Lebensqualität. Es ist eben sehr viel mehr als das Loch, das länger nicht behandelt wird oder eine Krone, die gebraucht würde. Es geht wirklich auf den kompletten Körper. Die Entzündungen, die man im Mund hat, ganz unabhängig davon, dass das irgendwann auch zu riechen beginnt und unangenehm ist, all das, was wir besprochen haben. Aber es ist eben super gefährlich, weil an den Zähnen die direkte Verbindung zum Blutkreislauf und damit in den gesamten Organismus besteht.
Ganz viele Arten von Kopfschmerzen kommen aus der ganzen dentalen Region, sei es irgendwie eine unerkannte Zyste, eine Entzündung im Kieferbereich, das Kiefergelenk. Das hat ganz viel einfach auch mit dentalem Umfeld zu tun. Also, dass man da dann auch einfach mal dran denkt, mal zum Zahnarzt zu gehen.
So. Mit welchem finalen Aufruf an all die Angstpatienten und denen, die immer mit so einem mulmigen Gefühl vor der Tür stehen, wollen wir diese Folge beenden?
You are not alone. Also ihr seid definitiv nicht allein und vor allen Dingen, mir hilft es immer ganz ungemein zu sagen, jeder Mensch hat vor irgendwas Angst, außer man heißt jetzt MacGyver oder James Bond, aber jeder hat eine Angst und es ist überhaupt keine Scham und ihr müsst euch auch überhaupt nicht dafür schämen. Also kleine Anekdote einfach noch, ich habe euch ja schon erzählt, dass ich nicht so wahnsinnig gern zum Zahnarzt gehe, deswegen haben wir ja auch keine Zahnarztpraxis, sondern deswegen haben wir eine Fotzenspanglerei, einfach schon mal um diesen Namen um Zahnarzt aus dem Namen zu bekommen, aber für mich war zum Beispiel im Studium dann nochmal ganz krasser Moment. Du studierst Zahnmedizin. Ich habe erst mit 27 angefangen. Ich habe eine kleine kurvige Historie, aber normalerweise studierst du mit Zahnarztkindern. Und Zahnarztkinder haben grundsätzlich noch nie irgendeine schlechte Erfahrung mit dem Zahnarzt gemacht. Die haben keine Karies und die haben absolut gar nichts. Und jetzt ist es so, dass man sich natürlich gegenseitig Kontrollen macht. Und da war meine Scham einfach absolut nochmal aufgekeimt, weil ich mich geschämt habe, im Studium in der Zahnmedizin einfach Füllungen oder auch eine Wurzelkanalbehandlung im Mund zu haben. Und ich habe mich dann dieser Angst einfach gestellt und dann hat sich herausgestellt, dass meine Kollegin, die bei mir die Kontrolle gemacht hat, ähnliche Probleme gehabt hat. Das fand ich ehrlich gesagt auch nochmal ganz bahnbrechend. Also sich der Angst zu stellen und man fühlt sich danach halt einfach besser. Das ist im Endeffekt vergleichbar mit dem Eisfass. Wie viele Leute haben Angst, ins kalte Wasser zu gehen und danach fühlt man sich einfach wie Herkules.
Ich glaube, das lassen wir einfach genauso stehen.
Außerhalb der Komfortzone, lauter solche Sachen. Also da könnte man jetzt noch stundenlang drüber sprechen. Aber diese Zahnarztangst, glaube ich, die muss einfach der erste Schritt. Du hast ja gesagt, ich soll ein Resümee machen. Der erste Schritt ist der Anruf oder die E-Mail oder die Online-Terminvereinbarung und dann wirklich auch einfach zum Termin erscheinen.
Und ich glaube, wir können drei Punkte nochmal nehmen. Sekunde, die muss ich selber gerade sortieren. Benennt eure Zahnarztangst. Stellt bei der Auswahl eures Zahnarztes, wenn ihr noch keinen habt, gerne auch das Persönliche und die Beziehungsebene erstmal in den Vordergrund. Und solltet ihr noch keine Zusatzversicherung haben, Macht die vor eurem ersten Termin oder vor eurem nächsten Termin dann. Dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass egal was kommt, dass zumindest die finanzielle Hürde dann nicht mehr die Herausforderung ist.
Genau. Und wie gesagt, die Behandlungen kannst du heutzutage wirklich extrem schmerzfrei, schonend und auch auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt machen. Also wir haben Patienten, die schlafen bei einer Wurzelkanalbehandlung 1,5 Stunden Relax-Time. Musst du dir heutzutage auch gönnen können.
Absolut. Dann möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken für die Zeit und für diesen kurzweiligen Podcast mit dir.
Sehr, sehr gerne. Und jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage. Hast du Angst vorm Zahnarzt?
Eine ganz hervorragende Zahnärztin. Und ich bin mit dem sehr glücklichen Umstand gesegnet, dass ich mit meiner Zahnärztin verheiratet bin. Die einzige Sorge, die ich tatsächlich habe, ist, was mache ich, wenn meine Zahnärztin irgendwann in Rente geht? Weil tatsächlich ist ja das dann der Zeitraum, an dem eher mal noch ein Behandlungsbedarf entsteht und dann kann ich darauf nicht mehr zurückgreifen. Also dafür brauche ich noch einen Plan, aber ich habe ja noch ein paar Tage.
Aber deine Zahnärztin, glaube ich, geht auch erst in ungefähr 20 Jahren in Rente. Also wenn du deine Zahnärztin gut pflegst, dann hält sie auch noch die nächsten 20 Jahre durch.
Ich habe trotzdem hoffentlich noch ein langes Leben nach 65. Wie gesagt, ich brauche einen Plan B. Aber der wird sich auf diesem Wege dann unter Garantie auch ergeben.
Also vielen, vielen herzlichen Dank und an alle Angstpatienten, ihr seid bei uns herzlich willkommen.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Bye bye.
Ciao.